Ja, ich grüße Sie auch herzlich heute Morgen hier in Ihrem Gottesdienst miteinander. Wir haben gerade gehört, dass Paulus gesagt hat, geschrieben hat, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ja, das Evangelium ist manchmal nicht ganz einfach zu vermitteln. Es kann auch zu einem Streitgespräch kommen. Und ich lese Ihnen jetzt den fortlaufenden Text, den Sie hier anscheinend ja behandeln miteinander im Johannesevangelium vor. Da geht es um Jesus und er verteidigt sich. Eine Verteidigungsrede, eigentlich ein Streitgespräch. Wofür soll sowas gut sein? Und ich zeige uns den roten Faden auf, damit wir das richtig verstehen, die Botschaft des Johannes. Und dann möchte ich uns drei Punkte heute mitgeben, wie wir denn mit Menschen sprechen können über Jesus. Also Menschen, die nicht gleich uns herzlich einladen und alles abnehmen, sondern wie können wir auch in Auseinandersetzungen, in Argumentation mit Menschen über Jesus reden. Ja, dazu lese ich also zunächst einmal den Text Johannes Evangelium Kapitel 5 ab Vers 31. Kapitel 5 ab Vers 31. Da heißt es, da sagt Jesus, wenn ich von mir selber zeuge, also für mich selber spreche, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein anderer ist's, der von mir zeugt. Und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, das er von mir gibt. Ihr habt zu Johannes dem Täufer, geschickt an den Jordan. Und er hat die Wahrheit bezeugt. Ich aber nehme nicht von einem Menschenzeugnis an, sondern ich sage das, damit ihr selig gerettet werdet. Er war ein brennendes und strahlendes Licht. Ihr aber wolltet eine kleine Weile fröhlich sein in seinem Licht, also von ihm profitieren. Ich aber habe ein größeres Zeugnis als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gegeben hat, damit ich sie vollende, eben diese Werke, die ich tue, zeugen von mir, dass mich der Vater gesandt hat. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt niemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht in euch wohnen. Denn ihr glaubt dem nicht, den er gesandt hat. Ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie sind's, die von mir zeugen. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Ich nehme nicht Ehre von Menschen an, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht? Meint ihr nicht, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Der euch verklagt, ist Mose, auf den ihr hofft. Wenn ihr Mose nicht glaubtet, so glaubtet ihr auch mir. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir. Denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Ja, also ein bisschen komplizierter Text, in dem wir merken, wie Jesus im Gespräch mit den Pharisäern und Schriftgelehrten sich verteidigt und sie aber gleichzeitig erreichen will mit dem Evangelium. Er schämt sich nicht. Er stellt sich einer unangenehmen Auseinandersetzung. Das könnte ein guter Impuls für uns heute hier sein. Ja, sie warfen ihm ja vor, also zwei Dinge hauptsächlich warfen sie ihm ja vor. Das steht in Kapitel 5, einige Verse vorher, in Vers 18, sehr prägnant zusammengefasst. Da heißt es, darum trachteten die Juden noch mehr danach, ihn, Jesus, zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Das war genau der Punkt, den der hohe Priester im Verhör, als Jesus ja gefangen genommen wurde. Und bevor er gekreuzigt wurde, wurde er einer ja, quasi Gerichtsverhandlung vor dem Hohen Rat vorgeführt. Und die eigentliche Frage, die auf den Punkt kam, die der hohe Priester ihm stellte, war, bist du Gottes Sohn? Und Jesus antwortete, du sagst es. Er bestätigt das. So, und das war das Schlimmste und das Schrecklichste, was die sich vorstellen könnten. Das heißt, eigentlich wollten sie das hören, weil sie jetzt wirklich was gegen ihn hatten. Das brachte die Juden zur Weißglut. Und deshalb wollten sie ihn töten. So viel Gotteslästerung konnten sie nicht vertragen. Auch weil Jesus darüber hinaus ihre Theologie angriff, verteidigte sich nicht nur, sondern er stellte ihr System radikal in Frage. Deshalb mussten sie ihn beseitigen. Das war die Ausgangslage. Ja, wer sagt eigentlich, dass Jesus Gottes Sohn ist? Hat er sich das Also kritische Leute würden sagen, hat er sich das vielleicht selber eingebildet? Viele Menschen leben ja in Einbildungen, in Verschwörungstheorien. Also man hat sein ganz eigenes geschlossenes System. Da ragt niemand hin. Also in einer Blase, sagen wir heute, in die keine anderen kritischen Gedanken mehr eindringen können. War Jesus Opfer eines Gotteswahns? Natürlich nicht. Aber in solchen Situationen, und das ist genau das, was Jesus hier interessanterweise damals schon sagt, also eigentlich ganz modern. Da halfen in solchen Fällen manchmal andere anerkannte Zeugen. Also nicht nur, was sage ich mir oder bilde mir ein, sondern was sagen andere von außen? Welches Zeugnis bestätigt das? Jesus Gottes Sohn war und ist. Also gewissermaßen anerkannte Quellen, auch von den Kritikern anerkannte Quellen. Und dann nennt Jesus in diesem Text vier. Wir haben das schon gerade gehört, aber wenn man das so kompakt hört, dann kriegt man das nicht alles gleich auf die Reihe. Ich erwähne sie uns kurz. Er nennt tatsächlich vier Zeugen, die für ihn sprechen. Das erste, er sagt Johannes der Täufer. Also die Bußbewegung auf die Ankunft des erwarteten Messias war damals am Jordan ja eine große Bewegung. Und die haben die Schriftgelehrten und Pharisäer auch wahrgenommen und auch beobachtet. Also einerseits kritisch beäugt, weil nicht alles, was der Johannes, der Täufer, da gesagt hat, das hat ihnen nicht alles gefallen. Trotzdem hatten sie den Eindruck, der Mann, ja, das ist jemand, auf den die Leute hören, den wir berücksichtigen müssen. Sie hatten vielleicht mehr Angst vor dem wachsenden Einfluss dieses gewaltigen, ja, Propheten. So sprachen die Leute von Johannes dem Täufer. Und Johannes bezeugt Jesus als Messias. Übrigens, bevor er Jesus irgendetwas Großartiges getan hatte, ganz am Anfang, sagt Johannes, dieser ist es. Und das hält Jesus ihnen hier vor. Sein Argument ist, wenn ihr denn denkt, ihr Pharisäer und Schriftgelehrten, wenn ihr denn denkt, dass die Botschaft des Johannes von Gott kommt, wenn das also ein wahrer Prophet war bzw. ist, warum hört ihr dann nicht auf ihn? Also Jesus konnte gut argumentieren, erstaunlicherweise. Sowas sind wir vielleicht nicht unbedingt von ihm gewöhnt, aber so war es. Zweitens, er zeigt einen zweiten Zeugen auf. Er argumentiert mit den Werken des Messias. Er sagt hier, die Werke, die mir der Vater gegeben hat, damit ich sie vollende, eben diese Werke, die ich tue, zeugen von mir. Das war ein ganz wichtiges Argument, ein theologisches Argument für die Menschen damals, denn die Schriftgelehrten vor allen Dingen, die sagten, wenn einmal der Messias kommen würde, also der wird kommen und wenn er denn dann gekommen ist, dann wird er Dinge tun, die kein anderer kann. Wir erkennen also, das war ja die Frage, wie erkennen wir den Messias? Und wenn er kommt, dann wird er Dinge tun, Werke tun, die einzigartig sind, die kein anderer kann. Und genau das benutzt Jesus als Argument. Also zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema, was damals diskutiert wurde, war Exorzismus. Die Pharisäer, die Juden, die Schriftgelehrten betrieben auch Exorzismus. Die haben böse Geister ausgetrieben. Das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Aber eins konnten sie nicht, nämlich einen stummen Geist austreiben. Sie fragten den nämlich, wie heißt du? Wer bist du, der du in diesem Menschen steckst? Und dann mussten die ihren Namen sagen und dann versuchten die da zu behandeln. Aber wenn der Betreffende nichts von sich gab, dann war das für sie unmöglich. Genau so ist es gekommen. Jesus hat stumme Geister ausgetrieben. So, das hätte sofort eigentlich sagen müssen, Mensch, der Mann ist anders. Der ist größer als wir. Oder der Messias beherrscht die Natur. Jesus hat einen Sturm gestillt. Kann kein Mensch. Oder der Messias speist wie Jahwe in der Wüste Israels das Volk, die Massen. Und Jesus hat 5000 Menschen gespeist. Und als solche Dinge kamen, dann läuteten bei denen eigentlich die Glocken. Da gingen rote Lampen an, weil das war genau das, was sie eigentlich erwarteten. Oder noch so ein Ding aus der schriftgelehrten Szene. Die haben auch versucht, Menschen wiederzubeleben, die gestorben waren. Aber einer, der 4 Tage tot war, der war richtig tot. Also den konnte man nicht wieder erwecken zum Leben. Und der Lazarus, der war 4 Tage tot. Was wollt ihr mehr an Beweisen? Jesu Argument, was er hier benutzt, ist, wenn ich also das tue, was ihr vom Messias erwartet, warum nehmt ihr mich dann nicht an? Das war starker Tobak. Das konnten die nicht einfach wegwischen. Eigentlich hätten sie sagen müssen, du hast recht. Gefällt uns zwar nicht, aber du hast recht. Haben sie das gemacht? Nein. Komme ich gleich noch drauf. Ein dritter Beweis, ein Erweis, ein Zeichen, das für Jesus spricht, waren besondere Gotteserweise. Also Vers 37. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt niemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr auch nicht in euch wohnen, denn ihr glaubt nicht an den, den er gesandt hat. Also Jesus erwähnt besondere Gottes Erweise. Jesus hatte die Stimme Gottes gehört. Also bei seiner Taufe zum Beispiel. Aber da geht es jetzt nicht nur um ein gewisses Wunder, dass man da was vom Himmel hört. Und manche meinen, jetzt hat es gedonnert hier, plötzlich aus heiterem Himmel. Er will sagen, ihr beansprucht eigentlich als geistliche Führer des Volkes, dass ihr einen Draht habt zu Gott, dass ihr Gott hört, dass ihr Gott versteht. Und ich sage euch, ihr hört den nicht. Johannes hat ihn gehört. Johannes hat die Stimme gehört, die Stimme Gottes gehört. Und die hat er ja dann auch verkündigt. Also Gott hat in außergewöhnlichen Erweisen sich zu seinem Sohn bekannt. Das konnten sie nicht einfach wegwischen. Sein Argument, Jesu Argument, wenn Gott selbst sich außerordentlich zu mir stellt, warum dann nicht die ihr meint, Gott zu verstehen? Konnten sie ihm nicht darauf antworten. Und ein viertes, letztes, sagt, Jesus betont die Heiligen Schriften, das Alte Testament, das ihn bezeugt. In Vers 39, ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben drin. Das ist ja richtig, ihr sucht genau am richtigen Ort, in den Schriften. Sie sind es, die von mir zeugen. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen. Dann spricht er von Mose, weil die Schriften und Mose, das war für sie ja quasi eins. Er sagt, Mose spricht vom zukünftigen Messias. Und zwar, Mose sagt, der Zukünftige ist größer als ich. Mose war eigentlich der Größte im Alten Testament. Und der Messias wird größer sein als ich. Jesu Argument, wenn ihr die Schrift schon ernst nehmen wollt, vor allem Mose, dann warum nehmt ihr mich nicht an, wenn die Schrift doch von mir spricht? Also wir nehmen mal hier Folgendes wahr. Jesus verteidigt sich. Jesus führt Streitgespräche. Nicht, weil er ein Streithahn war und streitlustig war, sondern um Menschen zu erreichen. Das ist ein bisschen meine Botschaft auch heute für uns, weil wir lieben das eigentlich nicht. Streit. Ich habe schon genug Stress am Hals, bleibt mir weg damit. Also, ich möchte uns drei Dinge hier mit auf den Weg geben heute. Was können wir von Jesus lernen? Im Gespräch mit Menschen. Drei. Erstens. Wir argumentieren. Jesus hat argumentiert. Du sollst auch argumentieren. Oh, das klingt kompliziert. Also, ich würde sogar noch eine Spitze draufsetzen. Je klüger, desto besser. Tja, wie gut gelingt es dir, Argumente zu sammeln und zu formulieren? Also dem einen besser, dem anderen weniger. Aber wir sollen es versuchen. Du sollst es versuchen. Du sollst nicht von vornherein sagen, das ist überhaupt nichts für mich. Ich halte meine Klappe. Versuch es, selbst wenn wir nicht immer gewinnen. Ja, und ja, es gibt das Scheitern im Gespräch mit den Menschen. Das ist aber das, was wir vor allen Dingen im Hinterkopf haben. Unser Scheitern. Weil, ja, wir sind auch eben nicht die Besten. Ich kann dich trösten, auch Jesus erlebte dieses Scheitern mit Menschen. Gott scheitert letztlich nicht. Er bringt seinen Heilsplan zum Ziel. Stell dir das vor. Gott kommt zu seinem Ziel in dieser Welt mit Menschen. Aber selbst Gott kann an einzelnen Menschen scheitern. Eben weil er die Menschen nicht vergewaltigt. Jesus hat unter Tränen gesagt, seinen Jüngern hat er das zugegeben, gesagt, wie oft habe ich euch sammeln wollen? Israel, er schaut auf Jerusalem. Wie eine Henne ihre Küken. Wenn da der Habicht schreit, dann gibt die Henne einen Ton und alle kommen unter die Flügel der Henne gerannt. Wie oft habe ich euch so gewarnt und retten wollen und ihr habt nicht gewollt. Tragisch ist das. dramatisch. Unsere gescheiterten Versuche mit Menschen, im Gespräch mit Menschen, zeigen, unsere Argumente reichen nicht aus. Die sind nötig, wichtig, aber manchmal war unser Wissen auch zu schmal. Da bist du nicht allein. Nenn nur mal ein kurzes Beispiel. In der Aufklärung, 17. bis 18. Jahrhundert, Aufklärung, die nicht grundsätzlich schlecht war, die hat auch manches Gute gebracht, aber in der Zeit entstand auch die bibelkritische Theologie. Und da waren die frommen Pietisten zu dieser Zeit überfordert. Die hatten keine Argumente dagegen mehr. Sie waren dem zunächst nicht gewachsen. Heute, Gott sei Dank, ist die bibeltreue Theologie besser ausgerüstet. Heute kann man sich auseinandersetzen und muss man sich auseinandersetzen. Aber wenn du hörst, ach du Schreck, argumentieren ist nicht mein Ding. Das sollen mal die Klugen, die Schlauen und so weiter. Ich kann das nicht. Dann fallen dir eben hauptsächlich all die frustrierenden Gespräche ein, in denen du nicht zum Ziel kamst. Und auch das, lass dich trösten, ist ein Stück Teilhabe. Du hast Teil an dem Schmerz Gottes in dieser Welt. Ist das eine gute Botschaft für dich? Gott trägt einen Schmerz. Der allmächtige Gott trägt einen Schmerz in sich, weil Menschen wollen nicht hören. Wenn du Gott nahe bist, wenn du ein Jünger Jesu bist, hast du Anteil an diesem Schmerz. Und jetzt kannst du sagen, will ich aber nicht. Ich will, ja, dass Gott mich immer segnet und dass es mir gut geht und dass ich, nein, du bist ihm Freund, Jünger, Nachfolger, wenn du gerade auch das mitträgst. Deshalb ermutige ich dich und sage, kneif nicht vorschnell ab. Erstens. Zweitens, dieser Text sagt hier, wir geben nicht auf. Jesus gibt nicht so schnell auf. Er bringt vier richtig starke, für die Juden damals, starke, auch aus ihrem theologischen Verständnis heraus, starke Argumente. Hätte auch eins gereicht, ne? Nee, vier. Und als er merkt, sie wollen nicht auf seine Argumente hören, da geht er tatsächlich einen Schritt weiter. Ich weiß nicht, ob Sie das im Text gehört haben hier. Er geht einen Schritt weiter. Ja, auch das hört sich nicht ganz gut an, wenn ich das so sage. Nämlich, er deckt ihre tiefsten Motive auf. Na toll. Vers 41. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber ihr. Und die Ehre bei Gott, die ist für euch unwichtig. Das war ziemlich massiv. Also das trifft ins Herz. Meine tiefsten Motive aufzeigen. Wo gibt es denn sowas? Da bin ich ja sofort weg. Ist dir das mal passiert? Dass jemand etwas gesagt hat, was ganz, ganz tief in deinem Herzen, du hast es gemerkt. Und es hat dir nicht gefallen. Dann bist du ganz schnell weg. Hast du keine Lust mehr weiterzureden mit so jemandem. Ich möchte mal ein Gegenbeispiel nennen. Die Motive von Menschen zu entdecken, ist manchmal hilfreich. Und in geeigneter Weise darüber sprechen, ist manchmal hilfreich. Der erste Kinderpsychotherapeut, Alfred Adler in Wien, 19. Jahrhundert in Wien, der sich mit richtig schwer erziehbaren Kindern beschäftigte, hatte mit dieser Methode erstaunliche Erfolge. Erstaunlich. Das hat ihm fast niemand geglaubt. Kinder haben nachhaltig ihr Verhalten geändert, die vorher nicht mehr zu erziehen waren. In vertrauensvollen Gesprächen mit solchen Kindern entdeckte er ihre tief verankerten Fehlziele, die ein Kind schon tief verankern kann, die ein Mensch schon früh für sich erprobt und perfektioniert. Dazu gehört zum Beispiel Anerkennungssucht. Anerkennung ist wichtig, aber Sucht ist krankhaft. Machtstreben. Macht ist auch wichtig, aber Sucht ist krankhaft. Schuldverschiebung. Ganz typisch. Also ich bin's nicht. Ich bin's nicht in Schuld. Eva war die Erste, die das gesagt hat. Ich nicht. Der andere. Oder auch Rachsucht. Ziemlich starker Tobak, ja. Die sich zum Beispiel zeigt in Schadenfreude. Ich freue mich am Versagen anderer. Also alles Verhaltensweisen, die Menschen auf Dauer einsam machen. Mit so jemandem will niemand was zu tun haben. Und nicht nur einsam, sondern krank machen. Psychisch krank machen. Adler sprach die Kinder freundlich darauf an. Stellen Sie sich das vor. Es war ein sehr freundlicher Mann, der die Herzen der Kinder erreicht hat. Und sie fühlten sich von ihm verstanden. Wahrscheinlich haben einige gedacht, endlich mal einer, der weiß, wie es mir geht. Für alle anderen bin ich nur das Monster, aber der Mann, der versteht mich. Die Kinder fühlten sich angenommen und erstaunlicherweise, und das ist der springende Punkt, gleichzeitig ertappt. Wenn die Kinder so ihre schädlichen Motive erkannten, kam es oft zu einer nachhaltigen, erstaunlichen Wendung, einer Besserung. Er hat es erreicht, dass solche Kinder wieder normal am Schulunterricht teilnehmen konnten, dass sie eine Berufsausbildung absolvieren konnten, was niemand geglaubt hatte bei so einem Monster. In dieser Minute, wo das Kind sich ertappt fühlt und gleichzeitig aber von jemandem angenommen fühlt, der ihm jetzt keine Tracht Prügel verabreicht, in dieser Minute, soll ich sagen Sekunde, liegt eine so große Chance. Menschen können von der aufgedeckten Wahrheit so überwältigt werden, dass sie umkehren. Das können wir in der Bibel lesen. Wir nennen das auch Bekehrung. Also Umkehr, wirkliche Umkehr. Das ist übrigens damals und auch heute, stellen Sie sich das vor, oft geschehen. Sowas gibt's heute. Allerdings besteht die Gefahr, dass die Einsicht in tiefste böse Motivation, vor allen Dingen bei Erwachsenen, das ist das Problem. Also er hatte mit Kindern Erfolge, mit Erwachsenen nicht. Bei Erwachsenen besteht die Gefahr, dass das umschlägt. Ich fühle mich durchschaut, erkannt und ich antworte mit tiefster Ablehnung. Ja, mit Hass. Das war das, was Jesus mit den Juden damals erlebt hat. Sie lehnten alle Argumente ab, weil sie nicht hören wollten. Sie haben ihr Urteil schon gefällt, ihr Vorurteil schon gesprochen und sie lassen sich nicht mehr davon abbringen. Eine tragische Situation. Jesus sprach tatsächlich von ihrer tiefsten Motivation, die durch kein Argument mehr erreichbar ist, nämlich eigene Ehre. Ehre vor Menschen. Und Gottes Ehre, sagt er ihnen ins Gesicht, Gottes Ehre sucht ihr nicht. Die Frömmsten suchen Gottes Ehre nicht. Eigentlich müssten sie sagen, wow, das hat mir noch niemand jemand gesagt. Das hat sich noch nie jemand getraut, mir zu sagen. Aber kann es sein, dass das stimmt? Kann es sein, dass ich so bin? Ja, zweitens, also Jesus lässt nicht locker. Und in geeigneter Weise, das betone ich natürlich hier, in geeigneter Weise nutzt er diese Sekunde. Sie wollen aber nicht hören. So, das ist jetzt noch nicht der letzte Schluss. Deshalb drittens, und jetzt möchte ich Ihnen tatsächlich die positive Seite aufzeigen. Vielleicht haben Sie bis jetzt den Eindruck gehabt, das ist aber heute ein bisschen düster, was der da sagt. Sowas sollen wir hier zur Ehre Gottes verkraften und dann noch Loblieder anschließend singen. Wo gibt es denn sowas? Kann da nicht noch mal so ein Sonnenstrahl senkrecht von oben? Ja, der steht zwar jetzt nicht hier direkt unmittelbar im Text, denn die Geschichte hier geht noch weiter und sie dramatisiert sich noch mehr. Aber im gesamtbiblischen Zusammenhang gibt es diese positive Lichtblicke, nämlich wir, also sollen nicht nur argumentieren, habe ich gesagt. Zweitens, wir geben nicht auf, weil Jesus nicht aufgegeben hat. Und drittens, stellen Sie sich das vor, wir erreichen tatsächlich Menschen. Es gibt diese positive Seite. Menschen fühlen sich angenommen und sie erkennen in vertrauensvollen Gesprächen, was ihnen selbst und anderen Schaden zugefügt hat. Das sind ganz, ganz heilsame Einblicke, echte Wahrheit, Realität. Ein Realitätsgewinn für mein Leben. Gleichzeitig von jemandem, der hilft, der sich nicht abwendet, der mich nicht verdammt. Menschen erkennen den, der ihnen geholfen hat, Jesus, den Retter, der sie heilt als Kinder Gottes. Sie beginnen ein neues Leben mit Jesus, der ihnen in Liebe die Wahrheit gesagt hat. In Liebe. Und erleben dann wachstümliche Befreiung. Das ist nicht nur mit einem Blitzschlag geändert, unser Leben. Das sind Schritte, das ist eine wachstümliche Befreiung. So, und jetzt stellen Sie sich vor, Sie hier, heute Morgen, Sie und ich, haben das erlebt. Also etwas, was Sie eigentlich nicht so richtig für möglich halten. Wo Sie sagen, boah, schwierig, sollen andere besser machen. Mir fehlen die Argumente und ich kann nicht so warmherzig und was weiß ich. Wir, die wir hier sitzen, die das eigentlich nicht für möglich halten und da denken, es gibt es vielleicht mal alle 100 Jahre mal einmal. Nein, das passiert heute weltweit. An diesem Sonntag. Und jeder, der hier sitzt und Jesus kennt, der hat genau das erlebt. Dass Gott, dass Jesus dich annimmt und dir aber die Wahrheit gesagt hat. Und sagt, und sich gleichzeitig nicht von dir abwende, das ist unfassbar. Du bist der Beweis dafür, dass es sowas gibt. Das ist der Grund, weshalb du nicht aufgeben solltest, mit Menschen über Jesus zu sprechen, auch wenn es mühevoll ist oder sogar schmerzhaft sein kann. Also, legen Sie Ihre Ängste ab. Im Namen Gottes, im Namen Jesu. Überwinden Sie Ihre Erfahrungen des Scheiterns. Ich weiß nicht, wie viele Frusterfahrungen Sie hinter sich haben und eigentlich sagen, boah, lass mich in Ruhe. Legen Sie Ihre Erfahrung des Scheiterns mit Menschen ab. Überwinden Sie das. Und suchen Sie, Menschen mit der Liebe und der Wahrheit Jesu zu erreichen. Nicht nur mit freundlichen Worten, wir sind ja nette Leute, nice people und so, ja, können wir ja alle sein, sondern mit einem Herzen. Voll Liebe. Und der andere spürt das. Die Seele des Menschen spürt das. Der hat ein wahnsinnig starkes Wahrnehmungsvermögen in einem Sinne. Für so etwas. Also, ich spreche von diesem sehr zerbrechlichen Moment. Aber unter der Leitung des Geistes gelingt es doch. Manchmal geradezu ein Wunder, das wir erleben können. Und so breitet sich das Reich Gottes aus. Jesu Herrschaft breitet sich aus. Auch durch dich. Vor allem aber natürlich durch ihn selbst. Ja, ich möchte Ihnen Mut machen. Dieser Text macht uns eigentlich Mut, an Menschen nicht zu verzweifeln, sich nicht vorschnell leichtfertig zurückzuziehen und sagen, wird unangenehm, kann ich nicht, will ich nicht, mache ich nicht. Geben Sie nicht auf, sondern vertrauen Sie der Kraft und der Macht des Wortes Gottes, des Geistes Gottes und der Chance, dass Menschen in der Lage sind, im intimsten, in der innersten Beziehung ihres Herzens umzukehren. Glauben Sie an dieses Wunder. Gott mit Ihnen. Amen.